Ich habe aus zwei Gesprächen aus dem Ende letzten Jahres habe ich den Impuls mitgenommen zu diesem Thema, ob ich da mal was dazu machen könnte. Und ich dachte, das passt jetzt. Das kann man ganz gut vor meinem anstehenden Urlaub quasi einschieben. Und ich würde die Predigt zum Thema Dankbarkeit heute gerne beginnen mit einem kleinen Experiment. Wir haben einander, ich weiß nicht, wie intensiv ihr euch im Vorfeld des Gottesdienstes schon begrüßt habt. Das dürft ihr jetzt gleich nochmal machen, allerdings in einer besonderen Form. Und zwar folgendermaßen. Ich teile euch jetzt mal auf. Und zwar machen wir ganz dreist sozusagen in dieser Sitzreihe, also quasi zwischen Dagmar und Gerhard, teilen wir euch auf in das von mir aus gesehen linke Lager und in das von mir aus gesehen rechte Lager. Und je nachdem, zu welchem Lager ihr gehört, werdet ihr euch gleich unterschiedlich begrüßen. Und zwar folgendermaßen, für alle diejenigen, die links von mir sitzen, also Gerhard und alle, die hier rüber gehören, ihr begrüßt euch gleich und zwar mit einer Beschwerde. Also mit dem, was in der Bibel als Murren oder Nörgeln charakterisiert wird. Mit irgendwas in eurem Leben, das beklagenswert ist. Ja, hilf, aber das gehört heute nicht dazu. Es wird ganz, ganz spezifisch ein Murren oder ein Klagen. Also eure Gesundheit, eure Arbeit, die Tatsache, dass ihr keinen Partner habt, die Tatsache, dass ihr den Partner habt, den ihr habt. Es kann die Person sein, die ihr begrüßt. Ihr mögt nicht, wie sie angezogen ist. Sie hat euch eben gerade zu laut und zu falsch gesungen und eure Anbetungszeit gestört. Oder irgendwas, was euch sonst irgendwie noch einfällt. Wie auch immer, begrüßt diese Person mit einem Nörgeln, mit einer Beschwerde. Und auf der rechten von... Bitte? Das ist richtig, aber das darf der Pastor auch mal zwischendurch. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ihr begrüßt euch gleich mit einem Wort der Dankbarkeit. Mit irgendetwas, für das ihr wirklich und zutiefst ernsthaft dankbar seid für einen Tag wie heute, für Schönheit, für eure Familie, dafür, dass der 1. FC Köln das Rückrundenspiel mit einem Sieg gewonnen hat. Wie auch immer, das dürft ihr jetzt für die nächsten anderthalb Minuten oder sowas kurz machen. Startet. Ach so, hier stopp, ihr sollt nicht die Seiten vermixen, nicht die Leute von der rechten Seite, die von der linken begrüßen. Das darf nicht. Das ist verboten, strengstens. Matthias widersetzt sich hier wieder meiner unklar ausgesprochenen Regelung. Okay, ihr dürft euch wieder auf eure Plätze begeben. Ich habe meine Gemeinde unterschätzt, ja, das kann man definitiv sagen. Ich habe nämlich hier von der linken Seite extrem positive Schwingungen vernommen. Aber wir gucken trotzdem mal, wie es gelaufen ist. Ihr könnt ja mal kurz sagen, die Leute zu meiner Linken, was ist das Resümee eurer letzten paar Minuten? Wie viele von euch fühlen sich dynamischer, lebendiger und Gott näher als vor dieser Nörgelbegrüßung? Nee, Gott näher nicht. Handzeichen? Dynamischer schon. Okay, weniger? Mhm, ja. auf der rechten Seite. Wie viele von euch, gleiche Frage, fühlen sich dynamischer, lebendiger und Gott näher, als ihr vor der Begrüßung in diesen Gottesdienst gestartet seid? Da gehen ein paar mehr Hände hoch. Sehr gut, Testrückfrage für die linke Gruppe. Wie viele von euch würden sich gerne darüber beschweren, dass sie lieber in der rechten Gruppe gewesen wären? Ja. Alles klar, das gibt's auch. Vielen herzlichen Dank. So viel zum Einstieg. Und ich habe das jetzt natürlich versucht, ein bisschen humoristisch zu machen, aber ich glaube schon, dass da auch ein bisschen Ernst dabei ist, weil eine wesentliche Facette unseres Glaubens und unserer Nachfolge und unserer Aufgabe als Gemeinde und damit als Teil des Reiches Gottes zu sein, ist es eben, ihn zu erkennen, ihn zu verstehen, wer und wie er wirklich ist. Und durch diese Erkenntnis auch verändert zu werden in der Art und Weise, wie wir sind. Und das eben nicht nur, wenn wir uns im Kontext von einem Gottesdienst treffen, so wie wir das in der Regel sonntags tun, sondern immer an jedem Ort und an jeder Begebenheit, die irgendwie zu unserem täglichen Leben mit dazugehört. Und dazu gehört Gehorsam, ebenso wie Buße, Eingeständnis von Schuld und Vergebung. Aber das sind eben nicht die Dinge, um die es heute gehen soll, sondern es geht um eine Art Grundeinstellung, die unseren gedanklichen Horizont ganz fundamental erweitern kann. Und das ist eben charakterisiert von Dankbarkeit. Und das ist ein Thema, das zieht sich durch die Schrift durch. Durch das Alte und durch das Neue Testament. Paulus beispielsweise schreibt in 1. Thessalonicher 5, freut euch immer zu, betet unablässig, dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hier, in welchen Umständen? Überall. Nicht irgendwie selektiv nur in den Dingen, die uns jetzt positiv erscheinen, sondern tatsächlich überall. Und Paulus adressiert das nicht nur an die Thessalonicher, sondern er sagt das an alle Gemeinden, die sich im Raum um Kolossä sozusagen aufhalten. Und wenn man diese Passage im Kontext liest, dann kommt dieses Dank des für alles tatsächlich dreimal in dieser kurzen Passage vor. Und das würde ich heute gerne versuchen, auch ein bisschen einzuüben miteinander. Manchmal, bei uns natürlich nicht, kommt es nicht vor, dass unsere Gedanken immer abschweifen, weil unsere Predigten immer unglaublich interessant und überaus kurz sind. Und ja, wir reden gerne von uns im Pluralis Majestatis. Aber weil es eben doch so ist, dass Gedanken manchmal abschweifen während eines Gottesdienstes, von heute habt ihr von mir die ausdrückliche Erlaubnis, dass sie das dürfen. Und im Optimalfall tun sie das dann möglicherweise auch in Richtung Dankbarkeit. Und ihr habt etwas, für das ihr dankbar seid und das ihr aus diesem Gottesdienst mitnehmen könnt in die nächsten Tage und in die nächsten Wochen. Und jetzt, um damit quasi zu starten, für was man dankbar sein kann, ein paar Kategorien zur Orientierung. Man kann dankbar sein für Personen. Für einen Familienmitglied, für einen Kollegen in dem Umfeld, als Schüler möglicherweise für einen Lehrer, der einen schon über Jahre seines Lebens begleitet hat. Und wenn ihr solche Personen habt, dann merkt sie euch, schreibt sie euch auf, packt sie in eure Smartphone-Notizfunktion, welche auch immer ihr benutzt. Vielleicht ist es eine Erfahrung, vielleicht ist es ein Konzert gewesen, vielleicht ist es eine Reise gewesen, vielleicht ist es aber auch eine Zeit der Trauer gewesen, in der man möglicherweise was entdeckt hat und was gelernt und was auf was aufmerksam geworden ist, das man vorher in dieser Form noch nicht hatte. Vielleicht ist es eine Zeit des Schmerzes oder des Leides, in der ihr in ganz besonderer Art und Weise Gottes Trost erfahren habt, für das man dankbar sein kann. Vielleicht ist es ein Geschenk, ein kleines oder ein großes, ein ermutigendes Wort. Ihr seid angerufen worden. Ihr habt einfach mal wieder erholsam schlafen können, weil das schon lange nicht mehr funktioniert hat. Vielleicht ist es eine Gottesbegegnung gewesen. Vielleicht ist es erfahrene Vergebung oder was auch immer. Merkt euch diese Dinge, haltet sie fest, schreibt sie auf. Und ich bin kein Prophet, aber möglicherweise ist es so, dass Gott euch auf das eine oder andere stößt, für das ihr dankbar seid und es gut ist, das zu konservieren und das eben festzuhalten. Und wenn er das tut, dann merkt euch das, schreibt es auf und am Ende der Predigt kann man dann nochmal ein bisschen Raum dafür haben. Und die These, mit der ich heute sozusagen starten würde in diesen Gottesdienst, ist folgende, wenn sie denn kommt. Irgendwann hoffentlich. Größere Dankbarkeit resultiert nicht aus größerem Erfolg, aus Besitz, Status oder Macht, sondern aus einem größeren Bewusstsein der Gegenwart und Güte Gottes gegenüber. Größere Dankbarkeit resultiert nicht aus größerem Erfolg, Besitz, Status oder Macht, sondern aus einem größeren Bewusstsein der Gegenwart und der Güte Gottes. Und um was es heute ganz bewusst nicht gehen soll, es ist heute psychologisch erwiesen, dass Dankbarkeit einen therapeutischen Nutzen hat. Man weiß, dass das funktioniert. Dankbare Leute sind gesünder, sind fröhlicher, haben glücklichere Beziehungen. Und das ist vollkommen abgekoppelt von einem spezifisch christlich geprägten Form der Dankbarkeit. Um die soll es uns aber heute quasi gehen, nämlich um durch Jesus geformte Dankbarkeit. Weil dafür gibt es eine sozusagen einzigartige christliche Rahmenbedingungen. Und es ist wichtig zu verstehen, was Dankbarkeit in diesem Zusammenhang auch ist. Nämlich die Erwahrnehmung, also die Erkenntnis und die Erfassung des Guten. Und deshalb kann man Dankbarkeit auch in vielen Punkten eben nicht durch eine Willensanstrengung produzieren, obwohl viele Leute das versuchen. Dankbarkeit ist ein Produkt oder ein Nebenprodukt einer Art und Weise, die Welt zu sehen, einer gewissen Sichtweise, die man im Leben hat oder eben auch nicht hat. Und diese Sichtweise beinhaltet im Wesentlichen vier Faktoren. Der erste Faktor ist die sogenannte Wohltat. Kennen wir vielleicht aus dem, können wir auch ein bisschen Lateinunterricht machen, das lateinische Wort für Wohl oder für Gut ist Bene. Das haben wir in manchen deutschen Worten auch, zum Beispiel eine Benefizgala oder ein Benefizkonzert oder ein Benefizspiel, das geschieht sozusagen zum Wohl oder zugunsten von anderen. Zum Beispiel ein Benefizfußballspiel zugunsten von krebskranken Kindern oder Nachwuchsarbeit oder sonst irgendwas. Also der erste Faktor von Dankbarkeit ist eine Wohltat. Um dankbar sein zu können, muss ich realisieren und muss ich wahrnehmen, dass ich beschenkt bin. Dass es tatsächlich eine gute Sache ist oder eine Wohltat ist, die mir gerade geschieht. Und dazu sagt die Bibel nicht Unwesentliches. Es heißt zum Beispiel im Psalm 103, preise den Herrn meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann wird aufgezählt, er vergibt dir all deine Schuld, heilt deine Krankheiten, er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen, gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Das ist jetzt nicht die klassische Luther-Übersetzung, sondern die neue Genfer. Und Psalm 103 eröffnet quasi eine kleine Gruppe von aufeinanderfolgenden Lobpsalmen, die möglicherweise damals auch im Gottesdienst benutzt worden sind, um eben zu verdeutlichen und klarzumachen, dass Gott selber, Jahwe selbst, ist sozusagen der Ursprungspunkt des Guten, das passiert. Er offenbart sich ganz konkret, nicht nur in der Geschichte, sondern auch an unterschiedlichen Stellen in deinem Leben. Er heilt möglicherweise, er vergibt, er erlöst, er macht frei, er schenkt Gnade. Und diese Sachen, die kann man ganz unschwer als das Herz alttestamentlicher Theologie erkennen. Und diese Erkenntnis fördert eben Anbetung und fördert ganzheitlich die Möglichkeit, das Herz Gott zuwenden zu können. Und gebetet hat man damals im Judentum zumindest in ganz unterschiedlichen Formen. Manchmal wurde stehend mit erhobenen Händen gebetet, manchmal hat man sich hingekniet, manchmal hat man sich auch in den Staub geworfen. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr so einen Text lest wie Psalm 103, jetzt einen Gedanken, den ihr wieder festhalten könnt oder wollt, weil ihr merkt, oh ja, Gott tut diese Sache in meinem Leben. Oder ich erinnere mich an Episoden, wo ich weiß, dass er diese Sachen in meinem Leben getan hat. Und ich will diese Wohltaten nicht vergessen. Ich muss auch erkennen, dass mein Leben voll davon ist, gerade wenn ich möglicherweise die meiste Zeit blind dafür durch mein Leben stolpere. Also um dankbar sein zu können, muss man erstmal die Dinge sehen und sie auch als gut erkennen. Dann gibt es zwei weitere Faktoren. Das sind die des Wohlwollens und die des Wohltäters. Für Dankbarkeit brauche ich nicht nur das Bewusstsein für Wohltaten, also dass mir Dinge geschehen, die mir gut tun und die für mich gedacht sind. Ich muss auch verstehen lernen, dass sie nicht quasi zufällig geschehen, sondern dass sie tatsächlich von jemandem kommen, der mir gegenüber gute Absichten hat. Und das gilt für Menschen ganz genauso, wie das für Gott der Fall ist. Im Jakobusbrief heißt es: Macht euch nichts vor, liebe Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, vom Schöpfer des Universums. Der ist derjenige, der Wohltäter ist, der dir wohl will. Und jetzt muss man sagen, nur dass das nicht hinten runterfällt, selbstverständlich bedeutet das nicht, dass wir als Christen ausschließlich der Empfänger von Dingen wären, die wir als gut einsortieren könnten. Und dass man in dieses falsche Denkschema fallen darf, ich bin irgendwie Christ und jetzt habe ich es verdient, dass mir nur noch gute Sachen passieren. Das ist vollkommener Quark, das ist keine Verheißung, die es irgendwie gibt. Ja, dass Gott segnet, ja, aber dass in meinem Leben nichts mehr passieren wird, dass ich irgendwie als schlecht oder als möglicherweise schmerzhaft oder sowas einsortieren könnte, das ist keine biblische Verheißung. Aber das Wissen um die Existenz dessen, der mir wohl will, ist extrem wichtig, um die Dinge, die in meinem Leben eben nicht wohl oder gut laufen, auch angemessen einsortieren zu können. Und eben nicht in dieses Denkmuster zu fallen, mir ist was Schlechtes passiert und jetzt sitzt Gott da oben irgendwo rum und lacht sich ins Fäustchen. Das ist auch eine Reaktion, die man haben kann, wenn einem Leid widerfährt. Und Leid ist Teil unseres Lebens und davor sind wir als Christen auch nicht gefeit. Und ein vierter Faktor, der noch dazu kommt, das war jetzt für das Deutsche ein bisschen schwierig, das zu machen, weil es das Wort offiziell nicht gibt, aber ich habe es mal versucht, trotzdem einigermaßen deutsch klingen zu lassen. Es gibt auch einen Wohlgetätigten, oder also du, dich gibt's auch. Du gehörst da auch mit dazu. Gott trägt deine besten Interessen in seinem Herzen und um dankbar sein zu können, muss man verstehen, dass man was empfängt, dass man weder verdient hat, noch verdient hat und schon gar nicht verdient hat. Das gehört auch dazu. Dankbarkeit beinhaltet Demut, eine Demutshaltung. Und wenn ich denke, dass man mir was schuldet, dann ist es extrem schwierig, Dankbarkeit entwickeln zu können, weil es mir ja zusteht. Wenn ihr mir alle bereits erschienenen Bände der Encyclopedia of the Bible and its Reception schenkt, dann werde ich voraussichtlich überwältigt sein, vor Dankbarkeit und euer Portemonnaie wesentlich leerer. Wenn ich sie euch abkaufe, dann sage ich aller Voraussicht nach noch vielen Dank, aber ich werde mit Sicherheit nicht sagen, danke für dieses unglaubliche Geschenk. Warum? Weil ich habe es gekauft. Es steht mir quasi zu, in einer gewissen Form. Und die Grundeinstellung unserer menschlichen Natur scheint aber in vielen Punkten ganz genau so zu sein, nämlich das Denken, na, ich habe das doch irgendwie verdient oder wir haben es doch irgendwie verdient. Das gehört rechtmäßig mir und das ist rechtmäßig unser. Und das ist das Problem. Je mehr ich denke, dass etwas rechtmäßig mir gehört oder dass ich es verdient habe, desto weniger bin ich in der Lage, dafür wirklich dankbar zu sein. Je größer mein Anspruchsdenken, desto kleiner wird meine Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Leute fragen sich das ernsthaft heute und das sieht man auch in Talkshows oder was weiß ich irgendwas, dass man solche Fragen gestellt bekommt. Ja, wie kommt es in unserer westlichen Welt nur, dass wir ja eigentlich immer mehr und mehr haben und dass wir immer weniger zufrieden sind mit allem? Na, genau deshalb. Weil wir so viel haben und weil wir denken, wir hätten es irgendwie verdient. Und ich weiß nicht, ich will das jetzt auch nicht politisieren, aber ich tue es trotzdem mal ein bisschen. Vor ein paar Jahren ist in den Medien gewesen von Jan Böhmermann diese Schmähkritik gegenüber Erdogan. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, dieses Gedicht, das er geschrieben hat, von dem man jetzt sagen kann, ob das formal gelungen war, das ist wohl beschreibbar gewesen, aber trotzdem ist die Kritik, die er darin geäußert hat, obwohl ich jetzt kein ausgesprochener Böhmermann-Fan bin, aber die Kritik an der Amtsführung von Erdogans ist berechtigt gewesen. Da hast du jemanden, der irgendwie autokratische Züge hat, der versucht, politisch Teile der Immunität seines Parlaments aufzukündigen. Er schränkt Recht, Presse- und Meinungsfreiheit ein und klagt dann, dass er sich von diesem Gedicht in seiner Ehre verletzt tut. Warum tut er das? Weil er denkt, dass er im Recht ist. Und weil er denkt, dass ihm da jemand Unrecht getan hat und er das eigentlich nicht verdient hat. Und in der christlichen Wahrnehmung von Wirklichkeit ist Undankbarkeit eben nicht nur ein psychologisches Problem, sondern, also es ist nicht nur irgendwie Verarmung von emotionaler Erfahrung oder sowas, sondern christlich gesprochen ist Undankbarkeit auch immer gepaart mit einer tatsächlichen Form von Schuld. In Paulus' Worten heißt es, aus dem Römerbrief: Schließlich wissen sie ganz genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ihnen vor Augen geführt, denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden, und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Und jetzt kommt es, obwohl sie Gott erkannt haben, ließen sie ihm nicht Ehre zuteil werden, die Gott zusteht. Sie dankten ihm auch nicht. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen, die ihr uneinsichtiges Herz verfinstert. Also Undankbarkeit hat auch möglicherweise eine Konsequenzen für den Vollzug des Lebens und für das, was es aus einem Leben machen kann. Und die Schlussfolgerung, die Paulus hier zieht, finde ich sehr, sehr interessant, weil er ein bisschen genau das abbildet und sagt, naja, die Menschheit nimmt sich ein bisschen wahr als verdienend und sie sieht sich eben nicht abhängig von Gott. Sie sieht sich nicht abhängig von dem Schöpfer des Universums, und dieses vermeintliche autonome Denken oder das vermeintliche Denken des autonomen Menschen, das hat irgendwelche Konsequenzen. Und deshalb wird Undankbarkeit, wie ich das am Anfang gesagt habe, im Alten Testament und im Neuen Testament in der Regel auch als Murren charakterisiert. Ne, so ein Aufbegehren gegenüber etwas, von dem man denkt, dass es eigentlich ungerecht einem selbst gegenüber ist. Und eine möglicherweise erschreckende Beobachtung ist, dass auch wir als Gemeinde nicht davor gefeit sind. Und kaum etwas entfernt einen persönlich und auch als Gemeinde in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, schneller aus der Nähe und Gegenwart Gottes als Undankbarkeit. Und ich glaube, dass das für Gott eine ernste Sache ist. Aus der Gemeinde in Korinth hört Paulus das. Und er antwortet darauf in seinem Brief, im Korintherbrief, und führt da als Beispiel an, wie Israel damals am Sinai und zuvor gemurrt hat. Und die Situation ist, beim Auszug, beim Exodus aus Ägypten, Gott erweist sich ihnen gegenüber als gut. Er beschenkt sie mit Freiheit, er kümmert sich, er gibt ihnen die 10 Gebote. Er schließt einen neuen Bund mit ihnen, er führt sie zurück ins gelobte Land, aber die Reaktion ist was? An quasi jeder Stelle und auf jeder Seite wird irgendwie genörgelt, in irgendeiner Form. Zwischendurch heißt sogar, wir wollen wieder, Exodus 16, 2. Buch Mose Kapitel 16, lass uns doch lieber wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, da war es gut. Dass wir in Sklaverei waren, dass unsere Kinder missbraucht und zu Tode gekommen sind, das ist alles egal. Ne? Alles, was Gott gegeben hat, Freiheit, neuer Bund, ne, die Chance zu einer persönlichen Beziehung, all das war scheinbar nicht so wichtig, als dass man da dankbar dafür gewesen sein könnte. Trotz Wohlwollen und trotz den Wohltaten des Wohltäters ist die Reaktion der Israeliten damals gewesen Undankbarkeit. Und Paulus geht dann auch in der für ihn typischen Art und Weise zutiefst sensibel auf diese problematische Situation bei den Korinthern ein und sagt, ihr sollt euch auch nicht über Gott beschweren, wie einige von ihnen, sie wurden vom Todesengel umgebracht. Man weiß jetzt nicht genau, also wahrscheinlich spielt er irgendwie auf entweder den 4. Mose oder Exodus 14 an, aber das ist offensichtlich eine ernste Situation, mit der Paulus oder von der Paulus sagt, das ist eine problematische Situation für die Gemeinde in Korinth. Und die Korinther verlassen wir jetzt auch, da kommen wir an anderer Stelle dann wieder drauf zurück. Aber ich würde jetzt für den Rest der Predigt gerne zu gucken, was man aus dem lernen kann. Und ich würde mir gerne ein bisschen unser quasi jüdisch oder uns unser quasi jüdisches Erbe auch vor Augen malen. Also das Judentum hat ja durchaus sehr formelhafte und sehr wertvolle Dinge in ihrem Ritus. Das zentrale jüdische Glaubensbekenntnis ist zum Beispiel das Shema Israel. Höre Israel, höre, der Herr ist dein Gott, der Herr allein. Und dann gibt es darüber hinaus aber in der jüdischen Tradition noch das 18-Bitten-Gebet oder Tefillah, wie es im Hebräischen heißt. Und diese Frühformen, die haben Jesus und seine Jünger mit Sicherheit auch schon gekannt und wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Art gebetet. Und das stellt auch heute noch, gehört es sozusagen wie bei uns das Vaterunser in einen ganz regelmäßigen Ablauf des Synagogengottesdienstes mit hinein. Und jeder Teil dieses 18-Bittengebets, also jeder Teil dieser Bitten beginnt mit was? Mit einem Lobpreis. Baruch Ata Adonai Eloheinu, also gepriesen sei der Herr unser Gott. Und dann kommt noch eine ganze Litanei von Hebräisch, du Ewiger, du Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaak, Gott Jakobs, du großer, du starker und mächtiger Gott. Und das markiert sozusagen den Beginn von jeder dieser Bitten des Tefillah. Und daraufhin hat man dann als Rabbi seine Schüler, seine Talmudim eben gelehrt, was es bedeutet, zum Beispiel dankbar dafür zu sein, dass Gott einen wieder gesund gemacht hat oder dass er die Kranken geheilt hat. Und deshalb gibt es im Judentum eben diese ganz starke Tendenz dazu, Dankbarkeit auch trainieren zu wollen, weil man realisiert hat, okay, Dankbarkeit kommt eben nicht von mehr haben, sondern es kommt von einer gewissen Art und Weise, die Realität sozusagen wahrzunehmen. Dass das Gute von einem Wohltäter kommt, der sich mir gnädig zuwendet. Und in Bezug auf das 18-Bitten-Gebet, das ist auch relativ flexibel gewesen, da war es zum Beispiel so, dass man am Schabbat nicht alle Bitten gebetet hat, dafür aber das Ganze dann öfter eben gebetet hat. Und vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass man manchmal, wenn man Dinge formelhaft macht, dann auch ein bisschen wegknickt oder so auf Automodus schaltet. Und dementsprechend hat man das 18-Bitten-Gebet auch meistens nicht im Sitzen gesprochen, sondern in der Regel immer im Stehen, um sich eben besser konzentrieren zu können. Und unterschiedliche Rabbis haben zum Beispiel gegenüber diesem Gebet gesagt, jeden Tag soll man das Gebet sprechen. Ein anderer Rabbi hat gesagt, wenn du es schon nicht ganz schaffst, das Gebet jeden Tag zu sprechen, dann sprich zumindest eine gekürzte Version davon. Und im Neuen Testament, einmal ging Petrus aus Apostelgeschichte ist es und Johannes zum Tempel hinauf, es war um die neunte Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet im Tempel, wo dann auch das Opfer stattfand, auch da hat man dieses 18-Bitten-Gebet gebetet. Also das ist auch ein Teil ihrer Praxis der Gemeinde der ersten Stunde gewesen. Und wenn man als Jude damals nicht vor Ort im Tempel sein konnte, dann hat man sich zumindest in seinem Gebet, ähnlich wie die Muslime das heute nach Mekka machen, hat man sich damals zum Allerheiligsten in den Richtung Tempel orientiert. Und die frühe Kirche hat viele Elemente aus dieser Praxis, wie das 18-Bitten-Gebet gebetet worden ist, übernommen und hat die sozusagen auf das Vaterunser transferiert. Die frühe Kirche hat, das wissen wir aus den Aufzeichnungen, die wir haben, aus Eusebius' Kirchengeschichte oder aus der Didache, das ist einer der frühen Lehrbriefe, die es aus der frühen Kirche gibt, dass man das Vaterunser sozusagen als die Essenz des 18-Bitten-Gebetes angesehen hat. Und man hat es dreimal täglich gebetet in der Gemeinde. Und es ging nicht nur um dieses eine Gebet, sondern es ist innerhalb der frühen Kirche und bei den Juden so gewesen, dass man das praktiziert hat und gesagt hat, jedes Mal, das man einnimmt, also jedes Essen, das man gemeinsam miteinander zelebriert, ist eine Gelegenheit für Dankbarkeit. Essen sollte nicht gegessen werden, bevor man es gesegnet hat. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist nicht so sehr der Gegenstand, den man segnet, sondern es ist der Lobpreis für den, der das gibt. Also man war sich bewusst, das, was wir haben, ist ein Geschenk und die Antwort auf dieses Geschenk ist echte und ehrliche, von Herzen kommende Dankbarkeit. Und einige Rabbis nahmen das so ernst, dass sie gesagt haben, oder dass sie sagen würden, wenn du Gott vergessen hast, für dein Essen zu danken, dann solltest du dahin zurückgehen, wo du es gegessen hast und dafür danken, dass du es das nächste Mal auf keinen Fall vergisst. Und das ist witzig. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Und das kann man machen, wenn man jemals bei Burger King gegessen hat oder anderen kulinarisch gleichwertigen Alternativen. Wie könnte man Gott nicht dankbar sein, dass es sowas gibt? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, wenn man es vergessen hat, dann geht man dorthin zurück und zeigt seine Dankbarkeit darüber, bringt man zum Ausdruck. Und was wissen wir ganz simpel von Jesus auch aus dem Abendmahl, aus den Einsetzungsworten? Auch dort ist der Dank was ganz Selbstverständliches gewesen. In diesen kurzen Einsetzungsworten des Abendmahls bezüglich des Kelches und des Leibes wird zweimal gedankt. Und das kommt nicht von ungefähr. Und der jüdische Kontext, aus dem das Ganze entspringt, es gibt innerhalb des rabbinischen Judentums, das heißt jetzt überhaupt gar nicht, dass wir das auch so machen müssen, aber manchmal sind die Grundideen, die sich darin finden, die sind sehr wertvoll und können für einen persönlich sehr, sehr, sehr bereichernd sein. Es gab innerhalb des rabbinischen Judentums Segnungen für Lampen und Leuchtmittel, weil man dafür dankbar gewesen ist, dass Gott die Finsternis besiegt hat. Es gab Segnungen dafür, dass man am Mittelmeer quasi einen Ozean betrachten konnte. Und der Ostfriese würde sagen, ist es nicht wundervoll, dass wir hier in der Nähe des Meers wohnen? Wir könnten zum Beispiel in Bayern wohnen, dort, wo Gott die Leute hinpackt, auf die er sauer ist, weit weg vom Meer oder so. Oder man könnte es umgekehrt machen, dort haben wir die Berge und dort oben sieht man schon gestern, wer übermorgen zum Tee kommt, was ja auch möglicherweise ein Problem sein könnte, wenn man die Leute sieht, die da kommen. Und es gab Begegnungen für Besuche an heiligen Orten, es gab Segnungen für Regen, für den Abschluss von einem Hausbau und keine Gelegenheit hat man als zu unbedeutend betrachtet. Und von den Jüngern und von den Rabbis gibt's sozusagen Beschreibungen, dass die Jünger ihren Rabbis buchstäblich überall hingefolgt sind, weil sie auf keinen Fall verpassen wollten, für was ihr Rabbi möglicherweise jetzt gerade dankbar sein könnte. Und es gibt Geschichten, die findet man im babylonischen Talmud. Jetzt muss ich gucken, ob ich das mitgebracht habe. Nee. Habe ich nicht in die Folie eingebaut, aber es gibt aus dem babylonischen Talmud, aus Berachot 60b, da sagt ein Rabbi, aber je für die Zeit nach dem Besuch auf dem Örtchen, gepriesen sei er, der den Menschen in Weisheit erschuf und ihn mit vielen Körperöffnungen und Aushöhlungen versah. Das mag sich jetzt für uns absurd und auch ein bisschen lächerlich anhören und plump anhören, aber wenn eine dieser besagten Öffnungen nicht angemessen funktioniert, dann wird das Leben schnell leidlich. Und das ist genau der Gedanke, der dahinter steckte. Die Rabbinen würden sagen, Schande über uns, die wir denken, wir seien so würdevoll und proper, als irgendein Teil unserer Existenz oder unseres Körpers nicht dankenswert sei, weil es doch denjenigen gibt, der ihn so ausgedacht hat. Schande über uns, wenn wir denken, es wäre ungeistlich oder dafür sollte man Gott nicht dankbar sein. Und das bedeutet im Spezifischen ferner eben auch, dass wir Gott für Menschen preisen sollten. Menschen, mit denen wir gut klarkommen, ja, gepriesen seist du, Herr. Und Menschen, mit denen wir uns aus welchen Gründen, in welchen Situationen auch immer schwer tun, gelobt seist du, auch für die. Und zwar vollkommen und ohne sarkastischen und halbzynischen Unterton. Ernst gemeint, aus tiefstem Herzen kommend. Und so zu leben, wird uns helfen, dankbar zu sein für nicht perfekte Menschen in wenig perfekten Umständen und auch das Bewusstsein schaffen, dass wir es möglicherweise genauso wenig perfekt sind. Und nochmal, es geht nicht darum, sich dankbar zu fühlen, sondern Dankbarkeit ist ein Nebenprodukt einer Art und Weise, die Wirklichkeit sozusagen wahrzunehmen. Es ist eine Aufgabe, unseren Verstand, unser Denken, unsere Emotionen in der Gegenwart Gottes positionieren zu können. Und wenn ich auf perfekte Leute in perfekten Situationen, in einer perfekten Gemeinde mit einem perfekten Hauptamtlichen warte, um dankbar sein zu können, dann könnte es sein, dass ich sehr nah dran bin, ein Gespür für die Unendlichkeit zu entwickeln, weil es das wahrscheinlich nicht geben wird. Und in der Mishnah hat ein Rabbi mal formuliert, man ist verpflichtet, einen Lobpreis zu sprechen über das Böse wie das Gute. Warum das? Weil das Böse irgendwie eine gute Sache ist? Weil Leiden eine gute Sache ist? Natürlich nicht. Uns widerfährt Böses und uns widerfährt Leid. Aber das bedeutet eben nicht, dass Gott irgendwie uninteressiert oder abwesend wäre. Es geht um die Gefahr für uns selbst, dass wir danken nur dann, wenn uns irgendwas Gutes passiert. Und das soll eben nicht sein. Und das bedeutet nicht, dass jeder Umstand oder jede Situation, in der wir uns irgendwann mal wiederfinden, Gottes Wille ist, sondern es geht darum, dass wir in unserem Leben nicht vergessen, dass Gott Gott ist. Und deshalb sind wir dankbar für unser Zuhause, für unsere Freunde, für Beruf und für Volk und für all diese Dinge. Und das ist gut so. Aber die Abwesenheit von dem soll uns nicht davon abhalten, dankbar zu sein. Jesu Nachfolger danken ihm für sein Leben, für seine Vergebung, für seine Liebe und sie tun das in Palästen, Gefängnissen, im Überfluss oder hilfsbedürftig, einsam oder in Gemeinschaft, egal wann. Sie sagen, gepriesen seist du, Herr. Und jetzt zum Schluss noch zwei kleine Quasi-Experimente, wenn ihr mögt. Das erste könnte ein Dankesbrief sein, den ihr schreibt. Überlegt mal, nehmt jemanden, der euer Leben positiv beeinflusst hat, möglicherweise jemanden, den ihr schon lange kennt, einen Freund, einen Mentor oder eine Ermutigerin, jemanden, ohne den oder ohne die ihr heute nicht die Person wärt, die ihr seid. Und nehmt euch die Zeit und schreibt denen einen Brief. Keine E-Mail, keine WhatsApp, einen Brief. Sagt ihnen, warum ihr Gott wegen ihnen dankbar seid. Vielleicht könnt ihr euch versuchen, auf 300 Worte einzuschießen. Das muss keine Standard-Christian-Predigtlänge sein, das kann man auch kürzer machen. Aber es sollte was Substanzielles sein und ohne Eile. Vielleicht braucht ihr auch ein paar Versuche, um das zu formulieren. Das ist auch gut so. Und dann schickt ihr diesen Brief entweder, oder wenn euch das komisch ist, dann ruft ihr die Person an und lest ihnen den Brief vor. Oder sagt ihr, ihr wollt euch mit ihr treffen, wenn man irgendwo im Berliner Umfeld wohnt und jetzt nicht gerade irgendwo in Texas oder Phoenix, Arizona oder sonst irgendwo. Und dann könnt ihr euch mit der Person treffen und könnt ihr den Brief geben oder ihr lest den langsam vor. Ihr gebt ihn einfach nur weiter, wenn ihr euch nicht zu lesen traut. Es ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht, wenn ihr kreativ seid, macht ihr eine laminierte Kopie und macht es noch ein bisschen schön. Und ihr gebt diesen Brief der Person und sagt ihnen, deshalb bin ich Gott für dich dankbar. Und eine kleine Regel dazu noch, das soll nicht an eine Person gehen, von der ihr aktuell in irgendeiner Art und Weise profitieren könntet. Also einen Brief ohne Hintergedanken. Das war Nummer 1. Nummer 2, macht euer eigenes 18-Bitten-Gebet. Ihr müsst nicht mit 18 anfangen, es kann auch 3 oder 4 oder 2. Aber tut es bewusst. Vielleicht startet ihr mit etwas, für das ihr dankbar seid und formuliert es dann in dieser Form. Gepriesen seist du, Herr, für die Menschen, die ich an meiner Seite habe. Und dann nimmst du dir vielleicht was, wo du unsicher bist und formulierst es ebenfalls so. Gelobt seist du, Herr, dass mein Leben dir gehört, auch wenn ich in der gleichen Sache wieder und wieder versage. Und dann nehmt ihr euch eine Sache, die euch vollkommen gegen den Strich geht und sagt, gepriesen seist du, Herr, für meinen Kollegen, der dich ignoriert und mich verachtet, dass ich ihm zeigen kann, dass du real bist und ihm begegnen willst. Irgendwas in der Form. Dankbarkeit ist Wahrnehmung des Guten, das uns geschieht. Und diese Wahrnehmung kann unsere Sicht und unser Umfeld und unsere Sicht auf diese Welt eben radikal verändern und jesusgemäß umgestalten. Und deshalb nochmal zum Ende. Dankbarkeit resultiert oder größere Dankbarkeit resultiert nicht aus größerem Erfolg, Besitz, Status oder Macht, sondern aus einem größeren Bewusstsein der Gegenwart und Güte Gottes. Und wenn es jetzt irgendwas gibt, für das ihr dankbar seid und für das ihr euch segnen lassen wollt, dann dürft ihr gleich kommen. Und ich übergebe an euch.